Der Regen zum Teil heiter, 7 bis 16 Grad. Es ist 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Rolf Beusen liest nun wieder aus dem Romanzyklus Jahrestage von Uwe Jonsson. Heute den 7. von 15 Abschnitten. Unsere Textauswahl umfasst etwa ein Zehntel von Jonssons Gesamttext. 190 von knapp 1900 Seiten. Sie trägt den Titel Aus dem Leben Heinrich Crespals, analog zum Untertitel des Romans Aus dem Leben der Gesine Crespal. Von Heinrich Crespal hörten wir, dass er nach 1922 für einige Jahre in Holland und danach in England lebte, dass er bei einem Besuch in der Heimat im mecklenburgischen Jericho seine Frau Lisbeth kennenlernte, dass sie ihm nach England folgte, aber als sie schwanger wurde, nach Jericho zurückkehrte. Und Heinrich Crespal folgte seiner Frau, denn er konnte nicht beides zugleich haben, eine Frau und ein Kind und ein Land ohne Hitler-Diktatur. Beide, Heinrich und Lisbeth Crespal, sehen das Unheil aufgehen über Deutschland und Lisbeth scheint die Schuld, im Lande zu bleiben und nicht nach England gegangen zu sein, noch schwerer zu drücken als ihren Mann. 4 Kinder wollten die beiden haben, aber nur eines wurde geboren, Gesine, im März 1933. Dann wird Lisbeth Crespal zum zweiten Mal schwanger, aber die Schwangerschaft scheint sie nutzen zu wollen, um zu sterben. Jedenfalls bedarf es der schnellen Hilfe von Dr. Berling, um Lisbeth zu retten. Hören Sie wieder Rolf Beusen.
30. Dezember 1967, Sonnabend. 1937 war Crespal immer noch nicht sicher, wer er denn war in der kleinen Stadt Jericho. Wen er denn vorstellte für die anderen Einwohner, inzwischen 2490 an der Zahl. Für einen Judenfreund galt er nicht, obwohl er immer noch mit dem Tierarzt Semich Umgang hielt. Einem Juden sei ihm der 1. April 1933 nicht nacherzählt worden. Das ließ sich nehmen als Eigensinn, dass Crespal mehrere Male in der Woche hielt vor Dr. Semichs stattlicher Villa an der Beek von Jericho und den Körben etwas hineintrug, dann aber länger im Haus blieb, als für eine bloße Ablieferung von Obst oder Wildbret nötig war. Womöglich tat er das Dora Semich zuliebe, der geborenen Köster, die so wenig unarisch war wie er. Und auch bei Lichte besehen, Arthur Semich war nur ein Jude. Es mochte ja sein, dass einer das in England so lernte, mit Juden umzugehen, als wären das auch Freunde. Der Engländer hieß Crespal in Jericho. Es war ihm recht. Denn es war so gut, als hätten sie ihm zwar Lisbeth gegönnt, aber Lisbeths Familie verziehen. Er hätte nicht gerade stehen mögen für die Papenbrocks. Einmal waren sie bloße 15 Jahre in der Stadt und hatten es nicht mit Anstand angefangen. Papenbrock hielt Haus im ehemaligen Besitz der von Lassewitz, als trüge er ihren Namen. Und reichlich brüderlich betrug er sich mit dem Adel des Winkels, der nicht nur das Land, auch die Stadt im Griff hatte, mit Mieten, Pachtgeldern, Zinsen, Hypotheken. Wenn er aber den heimlichen König von Jericho machen wollte, so sollte er endlich aufstehen und sich kenntlich machen und nicht zulassen, dass ein Friedrich Jansen Bürgermeister war. Viel Einbildung hatte die Stadt nicht verdient, den Kerl aber auch nicht. Papenbrock scheffelte lieber im Stillen ein. Es half nichts, dass Gerissenheit etwas galt in Jericho. Und Papenbrocks Luise tat nicht nur, als gehöre ihr die Stadt, sondern obendrein, als könne die Petrikirche ohne sie den Turm nicht halten. Seine Mädchen, solange sie die Mädchen gewesen waren, gingen an. Die hatten nicht nur Kleider verschenkt, auch Spielzeug. Und ihr Plattdeutsch, mochte es südlich getönt sein, sie hatten es doch als erste Sprache gelernt von Hühnermamsells, von Futterknechten. Uns Hilde war mitunter schnippisch gewesen, nicht geradezu, dennoch fühlbar. Uns Lisbeth, unnötig kirchenzahm, war von denen die Beste. Lisbeth hat ihn nicht lange gefragt, wenn sie Kinder mitnahm in Papenbrocks Garten, ob Bürgermeisters oder Schusters Kind. Papenbrock hatte seine beiden Töchter aufwachsen lassen, fast wie ein Beispiel dafür, was Kindern in Jericho gelassen und gegeben werden soll. Auf Kinder war schlecht neidisch sein. Mochte den eigenen abgehen, was Papenbrocks hatten. Als der Alte sie dann verheiratet hatte, war doch wieder offenbar geworden, dass er seinen Besitz durch Verteilung sicherer machen wollte. Hildes Alexander Päpke war dann doch nicht lange verkrachter Rechtsanwalt in Krakau geblieben, sondern Papenbrock hatte ihn in die Pacht der Jerichoer Ziegelei gesetzt. Fast gehörte sich, dass es Papenbrock schief ging. Denn Alexander Päpke hatte es fertiggebracht, bei einem auf Jahre gesicherten unersättlichen Ziegelbedarf für den Flugplatz Jericho Nord rote Flecken in seine Bücher zu bekommen, rote Löcher geradezu, und hatte sich eingeschüchtert verzogen in den östlichsten Zipfel des Wehrbereichs 2, in die Heeresintendantur Stettin. Und Papenbrock in seinem Zorn gab wohl Hilde heimlich einen Schein zum Haushalt. Alexander wusste nur von dem strengen Gehalt, das er nun nach Hause brachte. Podejuch, wie das schon hieß, wenn es das überhaupt gab, wenn das am Ende nicht ein Rio de Janeiro war. Und für Papenbrock seinen Söhner, jenen Horst, hatte Crespal von Anfang an nicht einstehen mögen. Wo der Alte ihn niederhielt, hatte der sich stark machen wollen mit seinem Verein S.A., war über die 30 gewesen und fuhr auf Lastwagen über Land und brüllte mit seinen Genossen die Chausseebäume an, weil er einem Ausländer namens Adolf Hitler etwas geschworen hatte. Wollte zu Crespals Hochzeit mit Lisbeth in der kackbraunen Uniform in die Kirche kommen. Allerdings, seit er von seiner Reise nach Übersee zurück war, hielt er sich ruhig. Die SA von Jericho hatte ihn reinweg daran erinnern müssen, dass er vor dem ihr Führer gewesen war. Seitdem machte er gelegentlich mit bei Übungen und Märschen, aber er hatte nicht darauf bestanden, seinen Anteil am Sieg der Nazis bezahlt zu bekommen mit Rängen, mit Ehrenzeichen. Das war während seiner Abwesenheit verteilt worden. Der hatte wieder gelernt, auf seines Vaters Hof und Speicher zu arbeiten. Dabei verdarb er sich die braunen Stiefel. Er war länger als ein Jahr auf der Reise geblieben. Er kam breiter in den Schultern zurück, gab sich nicht mehr als das eifrige Kerlchen, hielt den Kopf nicht mehr verkniffen hoch, sondern gleichmütig. Womöglich wurde das doch ein Papenbrock nach dem Sinn des Alten. Womöglich konnte er seinem Hitler nicht abnehmen, dass der die halbe SA-Führung hatte abknallen müssen wie die tollen Hunde. Oder er hatte in Amerika etwas gesehen. Und als er auf der Heirat mit jener Elisabeth Lieblo bestanden hatte, war es Papenbrock mit einem Male recht gewesen. Und er konnte ihm nicht einmal vorhalten, dass er halbe Wochen in Kröpelin verbrachte, denn Horst hatte sich auf ausdrückliche Anweisung um sein Erbe in Jericho gebracht. Was er nun den Nazis verweigerte, das bekamen die von Robert Papenbrock, dem angeblich verschollenen Bruder, den Horst in Rio de Janeiro hatte suchen sollen. Der hatte sich finden lassen und hielt inzwischen Amt in einer beschlagnahmten Villa in der Landeshauptstadt. Und es ging die Rede, er habe neben seiner braunen, der Amtswalter-Uniform, noch eine andere. Die schwarze, der Geheimpolizei. Noch ein Schwager. Von dem sagte Crespal, ich kenne ihn nicht. Das ist nicht für uns. Für mich wird der tot. Am Tage von Horsts Hochzeit in Kröpelin hatte Crespal Fenster eingesetzt in Jericho Nord. Wenn je war Crespal nicht im Lübecker Hof zu treffen, wo der Adel hinging, noch in der Bahnhofswirtschaft, wo die Nazis soffen, allenfalls in Peter Wulfs Krug, den Ortsgruppenleiter Jansen ein sozialdemokratisches Rattennest genannt hatte. Der besorgte sich seine Arbeit allein, der brauchte und nahm dazu nicht den alten Papenbrock. Bisschen still, der Mann. Mitten im Gespräch stellte der seine Augen auf Fernsicht und ist nicht mehr da. Ein Engländer. Sie wussten sehr wohl, dass er erst seit 1922 in den Niederlanden und später in England gearbeitet hatte. Dass er in einem Dorf an der Müritz geboren war und den Malchow zum Meister gesprochen. Demselben Malchow am See, der Tuchmacherstadt, aus der der Gymnasiallehrer Kliefoth kam, der erst nach Crespal in Jericho zugezogen war. Den nannten sie Klattenpüker. Nach den Kletten, die die Malchower aus der Schafwolle puzzeln mussten, bevor sie ihr Tuch anfangen konnten. Crespal war für sie der aus England. Nicht im Bösen, manchmal im Scherz, bei Gelegenheit vertraulich. Der alles über die Engländer wusste. Für den Fall, dass die Engländer den Krieg gewinnen würden. Daran traf zu, dass er die englischen Sachen in der Regel wusste, aus demselben Lübecker Generalanzeiger, den Sie abonniert hatten. Offenbar las er das länger. Daran stimmte, dass er sich mit einer Art Verachtung, wenn nicht Wut, ausgelassen hatte über die Feigheit der Engländer, die die Besetzung des Rheinlandes durch die deutsche Wehrmacht zugelassen hatten. Er genierte sich wohl für die Engländer. Davon war wahr, dass er die Besuche des Lord-Siegelbewahrers Lord Londonderry von Lloyd George, des Marquess of Lothian, als Kindereien abtat. Offenbar wünschte er sich von den Engländern etwas mehr oder anderes, als dass sie mit ihrer Queen Mary in 4 Tagen über den Atlantik fuhren, eines blauen Bandes wegen. War dem Mann noch nicht übel zu nehmen. Davon war richtig, dass das Gesetz über den Neubau des Deutschen Reiches ihm den Pass der Republik ungültig gemacht hatte. Dass er 2 Jahre lang Zeit gehabt hatte, auf das Landratsamt in Gnetz zu gehen und einen Pass mit dem Hakenkreuz zu beantragen. Dass er das nicht getan hatte. Dazu passte noch, dass er dem Juden Semich nicht Ruhe ließ, bis der nach Gnetz fuhr und zurückkam mit einem Pass für sich und seine Frau. Daran mochte sein, dass Crespal wohl lieber gehört hätte, sie redeten ihn anders an. Na du, Klattenpüker? 3. Januar 1968, Mittwoch. Der Flugplatz war bei weitem nicht fertiggestellt. Vorher wollte Jericho sich wenigstens einen Juden vom Halse schaffen. Sie taten das für Arthur Semich, Doktor der Veterinärmedizin, Hausbesitzer, Kontoinhaber. Sie taten das nicht für Oskar Tannebaum, der in der kurzen Straße in 2 Zimmern an einem Hof wohnte, ohne dass ihn die Ladenklingel noch oft zu Verkäufen gerufen hätte. Gummistiefel, blaue Jacken, grüne Mützen, all das konnte man von Gnetz mitbringen, von Wismar, von Lübeck. Herr Tannebaum zahlte seine Steuern wie Semich, aber er hatte nicht Freunde in den bürgerlichen Familien. Seine Kinder schickte er in zu oft ausgebesserten Sachen vors Haus. Seine Frau kaufte so sparsam ein, als fürchte sie betrogen zu werden. Der hatte reiche Verwandtschaft in der Kreisstadt gehabt. Der Verwandtschaft war nicht ansehnlich genug gewesen zum Mitnehmen nach Hamburg oder Holland, wohin die immer gefunden hatten. Oskar war nicht Mecklenburger. Seine Frau war aus den verlorenen Ostgebieten. Und schließlich waren die Tannebaums im besten Fall vor 10 Jahren nach Jericho gekommen. Dr. Arthur Semich hingegen kam aus der Griesengegend. Fast konnte man schon an Ludwigs Lust denken. Und die großherzogliche Residenz. Seine Frau war eine geborene Köster aus Schwerin und überdies von Natur evangelisch. Arthur hatte seine Praxis vor 17 Jahren in Jericho angefangen. Er war nicht nur in die Stelle, auch an die Kaffeetische gebeten worden. Ob nun bei den Bülows, den Oberbülows, oder bei Dr. Erdammer. Arthur hatte dazugehört, mit Besitz, mit Bildung, mit seinen zutraulichen Erzählungen, mit seiner Verschwiegenheit, seinen unzähligen Reimen für jedes Kind, das ihm vor die Beine gelaufen war. Arthur sollte nichts passieren. Er hatte schon etwas eingesehen, als er sich das kleine viereckige Bärtchen unter der Nase wegnahm. Er konnte nun gar nicht anders als einsehen, dass er weggehen sollte. Papenbrock hat angefangen. Nein, angefangen hat diesmal Axel von Ramin. War es nicht doch Avenarius? Avenarius Kalter Morgen? Crespal war es. Sie kamen von vielen Seiten auf ihn zu. Da half ihm ärgerliches Benehmen nicht. Und seiner Verlegenheit hörten sie so ausdauernd zu, dass jeweils er das nächste Wort sagen musste. Er konnte einen von Ramin, Baron seit Jahrhunderten, nicht gut aus dem Hause weisen, wenn der sich zu einer Beratung wegen Kuhstallumbauten angemeldet hatte und sein Gespann nicht auf den Hof fuhr, sondern es auf der Beek, mitten auf der Straße anband, allen Blicken sichtbar. Von Ramin hörte sich wirklich eine halbe Stunde an, was Semich ihm an neuester Hygiene in der Rinderzucht vortragen konnte. Dann, ohne dass er sein voll ausgekantetes Gesicht weniger streng gehalten hätte, kam er zu sprechen auf einen Freund im Österreichischen, für den Semich schon einmal etwas erledigt hatte, auf den Grafen Naglinski, genannt Nagel, kurz Beatus Nagel. Beatus sei nach wie vor erleichtert, dass sein Weimaraner nach Semichs Kur so erholt sei. Beatus verfüge über umfängliche Ländereien und sei im Übrigen erhaben über die Albernheiten eines Hitler und halte den deutschen Reichskanzler gar nicht für einen echten Landsmann. Nun war Naglinskin etwas aufgefallen. Er hatte seine Hunde. Obendrein aber stand bei ihm Milchvieh, bewegte er Pferde, hatte er Verluste unter Schweinen wie Hühnern. Für alles musste er einen Arzt aus der Stadt kommen lassen. Es war demnach nicht die Ökonomie, sondern die Vernunft, einen eigenen Veterinär zu halten, dem er einen Nebenerwerb im Dorf nicht beschneiden werde. Und bei ihm äßen Akademiker an der Tafel mit und hätten Wohnung im Schloss. Herr von Ramin bat um die Zusendung einer Liquidation für die Konsultation, ließ sich Frau Dr. Semich empfehlen und ging mit einer selbstempfundenen Bemerkung über das niederösterreichische Klima. Und es war Semich, nicht der Baron, der sich übers Haar streichen musste, als er in seiner Tür stand und dem ungebetenen Ratgeber nachsah. Semich war sehr zufrieden. Auf die Art war es nicht von ihm zu verlangen. Er hatte sich daran gewöhnt, ohne das Telefon zu leben. Die Fahrten über Land, die Nachtarbeit, das hatte ihn doch angestrengt. Jetzt kam er zum Lesen. Auch Dora komme besser aus mit dem Haushalt, den regelmäßigen Zeiten. Ihm falle es nicht schwer, auf den Skat mit Dr. Berling zu verzichten. Ohnehin sei Crespal da besser und einen Dritten würden sie noch finden. Er lasse sich nicht wegschicken aus Jericho. Und Papenbrock sagte, wenn ihr ihn denn loshaben wollt, im Guten geht er nicht. Versucht es doch mal im Bösen. 9. Januar 1968, Dienstag. Im Sommer 1937 wollte Horst Papenbrock sich aus freien Stücken zur Wehrmacht melden. Als er es Lisbeth sagen wollte, traf er sie beim Besteckputzen. »Du Döskopp!« Horst fiel gewiss auf, dass das Besteck jetzt etwas härter zur Seite flog, aber er hielt es für Eile und sah doch, dass Lisbeth jetzt wegen der schwarzen Silberwatte Handschuhe trug und dass es das güstrowsche Familiensilber war, dem sie da Beulen anwarf. Horst war verwundert, dass das Kind sich vom Tisch weggedrückt hatte und endlich rasch über den Hinterflur weggetrabt war. Lisbeth wollte wohl in aller Stille auf sich nehmen, dass ihre Familie schon wieder Crespal behilflich war, ihr Schuld in den Nacken zu legen. Aber sie konnte das nicht in Geduld tun. »Du hast ihm das geraten, Crespal.« »Ach, Lisbeth, der Jung will sich verstecken.« »Die Armee ist so ein schlechtes Versteck nicht. Noch. Und wenn Krieg ist?« »Lisbeth, ich rate deinem Bruder nicht, im Guten nicht, im Bösen nicht. Denn sie werden ihn ja nicht nehmen. Heinrich.« »31. Januar 1968, Mittwoch. Friedrich Janssen nannte seinen Führer wegen des Sudetendiebstahls einen Staatsmann von Format. und Crespal stimmte ihm zu. Mein Vater machte nicht Spaß. Wen er auf die Schippe nahm, der sollte nicht nur merken, auch ertragen können, dass er verladen wurde, damit das Vergnügen gegenseitig war. Das war an diesem Ortsgruppenführer und Bürgermeister verschwendet. Und überdies hätte er sich mit dem nicht so stellen oder hinstellen mögen. Friedrich Jansen war 1938 fünf Jahre Bürgermeister von Jericho gewesen. Und Crespal hatte ihn ausgiebig angesehen. Er hätte den als Schwein beschrieben. Nicht im deutschen Sinn des Wortes, schlicht wegen seiner Ähnlichkeit. Da war Jansens rosige Länge, obendrein weißlich behaart, die schweren Schenkel, nicht wuchtig, sondern wabbelig, die massigen Arme, ansehnlich auf den ersten Blick, weichmuskelig auf den zweiten, und am ganzen Leibe das zarte, ängstliche Fett, angesammelt in 36 Jahren ohne handfeste Arbeit. Das reichte Crespa nicht, ihn ein Schwein zu nennen. Vielleicht war ihm das mecklenburgische Wort dafür zu schade. Er nannte ihn beim vollen Namen mit einem gewissen Ernst. Damit tat er dem Vertreter der Hitlerpartei größeren Schaden und billiger. Der im Deutschen übliche Missbrauch des Tiernamens hätte dem PG Jansen nicht übel angestanden, selbst wenn Crespal nur rechnen wollte, was er allein von ihm auszuhalten und zu gewärtigen hatte. Da war das ziegenlederne Notizbuch, auf das Jansen so gern pochte, dass er im Suff seinen Kumpanen auch einmal aufblätterte, indem die Anmerkungen zum Buchstaben C mittlerweile die Abteilung für D halb aufgefressen hatten, obwohl in Jericho nur noch ein Name so anfing wie der Crespals. Da waren die eifrigen Meldungen an die Gestapo-Leitstelle in Gnez, von denen Crespal nicht nur durch Rückfragen erfuhr, auch durch Warnungen. Da war Jansens Rede zum 1. Mai 1938, dass Jericho nicht nur von Juden rein werden müsse, auch von deren Freunden. Da waren die scheinheiligen Erkundigungen nach dem Aufnahmegesuch in die Partei, das Crespal vor 3 Jahren für einen Gesellen angefordert hatte und immer noch nicht für sich selbst. Da war nicht einmal Gegnerschaft, nur kleinliche, tückische Beinstellerei um ihrer selbst willen. Und Crespal war gelegentlich zufrieden, dass er einen Kopf kleiner war als Jansen. So musste er dem nicht in die lammfrommen und unsteten Augen sehen, konnte den Blick abwenden von dem großflächigen, ungeformten, angenehm durchbluteten Gesicht, brauchte das joviale, großspurige Gehabe wenigstens nur im Ohr auszuhalten. Bei diesem dachte Crespal nicht einmal darüber nach, warum der ihm zuwider war. Er hielt Friedrich Jansen nicht einmal zugute, dass er weder an Stimmkraft noch an Gefühl sparte, wenn er seinen Glauben öffentlich verkündete. Crespal hielt das für eine Lebensversicherung. Wenn Jansen in Zeiten kam, in denen er nur eine Woche knapp zu essen, nichts an Alkohol zu trinken, womöglich mit einem Spaten und in gebückter Stellung zu arbeiten hatte, Jansen wäre bald am Ende gewesen. Ob Jansen nun ahnte oder nicht, dass er 1933 mit knapper Not vor einem Leben von Hungerlohn oder im Arbeitshaus gerettet worden war, er hätte sich sein neues Leben mit Frühstück, kurz vor Mittag, Bürostunden nach Belieben, Spazierfahrten und vertrunkenen Nächten inzwischen nicht mehr abgewöhnen können. Auch was das bürgerliche Amt ihn gelehrt hatte, würde ihm nicht nützen. Er verstand nicht, wie die Stadt untereinander zusammenhing, was sie für ihr Steueraufkommen von Landratsamt und Kreisverwaltung hätte zurückbekommen können, was er für Jericho aus dem Flugplatzbau mit einem Plan hätte an Land ziehen können. Das Amt verwalteten die Beamten, die Dr. Erdammer erzogen hatte. Und vorläufig kam Friedrich Jansen zurecht mit seiner Vorstellung, Kumpanei an den wichtigen Stellen genüge. Und alles Übrige laufe nach Befehl. Noch lief es. Und Crespal war sicher, dass der Dicke Angst hatte vor dem Krieg, den er im Mund führte. Wenn er von einer freiwilligen Wehrübung zurückkam, bei der er sich nicht vor der Front hatte ausruhen können, sondern in eigener, schwerfälliger Person über Kletterwände huschen, er war ein paar Tage so freundlich, als bitte er um Mitleid. So schlecht war es ihm gegangen. Vom Militärischen verstand er nur eines. Wenn er seine SA im Gnezer Stadtwald Erkundung des Geländes lehrte, konnte er sich mit gespreizten Beinen hinstellen und das einen Meter nennen. So habe ich ihn gesehen. Breitbeinig aufgestellt, mit befangen herausgestrecktem Gesäß, von der Hüfte ab nach vorn gezogen, während ein Untergebener mit dem Zollstock den Abstand zwischen seinen braunen Stiefeln ausmaß. Das war unweigerlich ein Meter. Und Jansen konnte den rot angelaufenen Kopf wieder hochnehmen. Lisbeth sagte Friedrich, wie von einem Kind, das nicht lernt und immer wieder sich einschmiert. Und manchmal Friedrich, nach einer unheilbar bösartigen Figur in einem Kinderbuch. Die Verse um jenen argen Wüterich kannte das kresspalsche Kind auswendig, jedoch ohne sich vor ihm zu fürchten. Wenn Lisbeth ihr das vorsagte, war eigentlich die Rede von einem aufgeplusterten Kerl, der mit aller Zappelei und Drohung zu nichts kommt. Als die Seemichs außer Landes gingen, hatte Friedrich Jansen den Hund kaufen wollen, der bei dem Juden auf dem Hof gewesen war. Er war inzwischen Kresspals Nachbar. Das Haus des Juden hatte er so wenig bekommen wie dessen Hund. »Die Welt ist gewarnt«, sagte Friedrich Jansen schwer. Er hatte Kresspal zu Fuß auf dem Ziegeleiweg erwischt und ging in einem fort rund um ihn her, um ihn vom Weitergehen abzuhalten. Manchmal hatte er einen ängstlichen Ton, als sei er selber in Gefahr, wenn der Zuhörer ihm nicht glaube. Ein großer, rosiger Kerl, der mit den Armen schlenkerte, ein ungefüger Tänzer. Es war also nicht ein Verlust, dass die Polen von der Sudetenbeute das Teschener Gebiet und Grenzstreifen in der Slowakei hatten besetzen dürfen. Es musste psychologisch auf die Habenseite geschrieben werden, mit der Wurst nach der Speckseite. An dieser Stelle sah Kresspal ihn an. Der andere kam ihm vor wie ein betrunkenes Kind, aber nach Schnaps roch Jansens Atem nicht. Als die Briten am 29. September das Münchner Abkommen unterschrieben, hätten sie sich auf alle Zeiten blamiert, bis auf die Knochen. Kresspal nickte wieder, mehrmals, aufrichtig. Und Jansen begann zu glauben, er könne sich in diesem Menschen getäuscht haben. Dass die Luftwaffe den wieder und wieder in Schutz nahm, es mochte verborgene Gründe haben. Es war am Abend des 1. Oktober, an dem die Hitlertruppen in die Tschechoslowakei einmarschiert waren, und Jansen verbreitete sich genüsslich über die Beute von 40.000 Quadratkilometern. Das waren 4 Millionen Hektar, 400 Millionen Ar. Kresspal solle das mal ins Englische umrechnen. Die ganze Grenzbefestigung, ein Drittel aller Betriebe. Hier nannte Jansen seinen Anführer einen Staatsmann von Format. Und für Kresspal war das jemand, mit dem er nicht Vertrag hatte, der ihm die Tasche leer stahl, der nie an seinen Nutzen denken würde und immer an den des Staates, nichts als ein Feind. Und also sagte er zur freudigen Erholung Friedrich Jansens, das müsse jeder zugeben, der es vielleicht nicht einmal wolle. Dann ging er weiter, wandte sich nach ein paar Schritten um und hatte seinen Jansen nun so weit, dass der nicht nur wieder aus seinem Vorgarten herauskam, sondern ihm reinweg nachlief. Kresspal hatte noch eine weltanschauliche Frage. Zum Gewinnen gehörten ja auch Menschen. Über 5 Millionen an der Zahl. Jansen sprach von befreitem Grenzvolk und dergleichen, ausdauernd, und war doch unterwegs gewesen zu seinem Katerbier. Kresspal ließ sich nicht abhalten. Es gäbe doch noch andere Länder mit deutsch sprechenden Bürgern, Brasilien etwa, oder die Schweiz. Wie die nun großdeutsch werden sollten. Die Schweiz, sagte Friedrich Jansen, die nehmen wir uns auch noch vor.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Rolf Boysen las die 7. Folge aus dem Romanzyklus Jahrestage von Uwe Jonsson. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen nach den 22 Uhr Nachrichten hören Sie die Fortsetzung.
NDR Kultur. Play Jazz.
Ein wirklich schöner Begriff ist das ja, gerade für diese Musik, Fat Jazz. Kräftig und deftig darf klingen, was so heißt, also noch so ein Modewort, fett. Altsaxophonist Jackie McLean stiftete 1957 diesen Titel für die damals neue eigene Platte. In Hamburg hat sich der Begriff zum vielversprechenden Titel einer mobilen Konzertreihe gewandelt, die mittlerweile auch einen festen Wohnsitz hat. Dort verspricht der Name dann noch ein bisschen mehr: Fat Jazz Urban Exchange. Zum Austausch der Talente in der Stadt war Fat Jazz Ende November vorigen Jahres in der Jazz Hall zu Gast, dem Konzertort in der Hochschule für Musik und Theater. Ich bin Michael Lages und stelle Ihnen und euch heute und am kommenden Dienstag die Mitschnitte dieses Abends vor. Zu Beginn leitet Agustin Pardo das Large Ensemble, das große Orchester also, der Hochschule für Musik und Theater.